Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von Einfach unterrichten. Diese Folge beschäftigt sich mit dem Thema Resilienz. Was ist das eigentlich nochmal so genau? Wie wird man das? Und warum ist es so wichtig, sich zuerst um sich selbst zu kümmern und dann um Schülerinnen und Schüler oder um andere? Um diese nicht ganz einfachen Fragen zu klären, habe ich mir zwei Fachleute eingeladen. Die kommen gleich. Und mein Name ist Kathi Ahl, Bildungsexpertin und Autorin. Dranbleiben lohnt sich, denn am Ende fassen wir alles nochmal in 5 Thesen zusammen. Viel Spaß! Bei mir sind Robin Menges, klinische Psychologin, beeinflusst von Jesper Juhl und tatsächlich frühere Grundschullehrerin. Sie kommt aus Tirol und deswegen darf ich sie heute duzen, denn sie sagt, in Tirol, da duzen sich alle. Außerdem Thomas Klafke, freiberuflicher Autor, Berater und Fortbildner, früher Haupt- und Realschullehrer und Schulleiter und heute noch ehrenamtlich tätig in der Schule, weswegen er das Dilemma von vielen Lehrkräften zum Thema Resilienz kennt. Denn Resilienz ist unser Thema und was ist das eigentlich nochmal genau? Damit starten wir. Thomas und Robin, ihr beendet den Satz. Resilienz ist und Robin fängt an.
Bewegung.
Guter Selbstkontakt.
Lebendigkeit.
Ich mache mit dem Selbst weiter, eine gute Selbstwirksamkeitsüberzeugung.
Verbundenheit mit anderen, aber auch mit Situationen.
Und für mich die Fähigkeit, mit Hindernissen und Widernissen umzugehen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen.
Vertrauen.
Und auch Entspanntheit. Also die Entspanntheit auch in schwierigen Situationen wiederherstellen zu können.
Klingt ja wie ein Wundermittel, diese Resilienz. Die hätten wir scheinbar alle gerne. Ich bin ihr das erste Mal begegnet im Bildungs- und Erziehungsplan. Er kam, glaube ich, 2005 ungefähr in Hessen raus. Den gibt es auch in Bayern. Und da tauchte auf, dass Kinder von 0 bis 10 Resilienz entwickeln sollen. Aktuell ist das Wort Resilienz ja so ein bisschen in Verruf geraten, weil die SWK, die Ständige Wissenschaftliche Kommission, der Kultusministerkonferenz empfohlen hat, Lehrkräftemangel. Dem können wir unter anderem begegnen, indem wir alle Beschäftigungsreserven bei Lehrkräften mobilisieren. Und zum Ausgleich wäre Achtsamkeitstraining und Yoga und sowas geraten für Lehrkräfte. Also Resilienz ist gerade bei Lehrkräften dadurch in Verruf geraten. Können wir das besser begründen, Thomas? Warum brauchen Lehrkräfte Resilienz?
Ja, Lehrkräfte sind zurzeit extrem belastet durch Personalmangel, durch den Druck, Lernrückstände aufzuarbeiten, durch die tägliche Erfahrung, dass viele Kinder und Jugendliche doch erheblich verunsicher sind, wenn nicht sogar psychische Probleme haben durch die Corona-Zeit. Das alles vermischt sich. Und wenn ich all dem nachkommen will, wenn ich also wirklich dann nur diese Außenorientierung, was alles von mir verlangt wird, dann reibe ich mich auf. Es ist ganz wichtig, dass ich meine persönlichen Grenzen kennenlerne und verteidige, respektiere. Und dass ich einfach mich schütze davor, in den Burnout zu gehen. Und das ist leicht gesagt und ganz schwer getan, wenn man in diesem Hamsterrad tagtäglich steckt.
Also brauche ich auch Resilienz, wenn ich so eine KMK-Strategie lese?
Ja klar, also wenn ich sowas höre, dann kann ich ja leicht aus der Haut fahren und mich unendlich in Ärger verzehren. Also da hilft eine wirkliche zynische Gelassenheit, sage ich, wenn ich so solche Dinge höre.
Robin, Kinder, brauchen die auch Resilienz? Im Bildungs- und Erziehungsplan ist es so vorgesehen. Warum?
Also ich finde die Aussage, brauchen Resilienz eigentlich schwierig.
Okay.
Es klingt so nach einer Forderung. Und Resilienz ist was, das sich im Angesicht von Herausforderungen entwickelt. Das ist nicht eine Persönlichkeitseigenschaft. Es ist auch nicht eine Kompetenz, die wir einfach lernen oder nicht lernen, sondern Resilienz hat viel mit eben unserer inneren Flexibilität, mit unserer inneren Beweglichkeit zu tun, dass wir die Fähigkeit haben, adäquat, angepasst und auf unsere Ressourcen achtend mit Herausforderungen umzugehen. Und ich fände es angebrachter, wenn drinstehen würde, Resilienz achtend, das statt brauchen Resilienz. Also es ist, diese Forderung ist absurd, wenn man das Wesen der Resilienz versteht.
Okay, darum bemühen wir uns gerade. Ich will euch ein Zitat vorlesen. Das findet man bei dem Kinderarzt Dr. Renz Polster auf der Homepage. Der veröffentlicht auch manchmal Artikel in der Zeit. Der hat gesagt, eine Generation, die zunehmend mit Burnout zu kämpfen hat, damit meint er uns, die Erwachsenen, entwirft für ihre eigenen Kinder einen Lebensweg mit noch mehr Tempo, noch mehr Leistung, noch mehr Förderung. Sie funktioniert Kindergärten zu Schulen um, weil sie glaubt, Kinder, die früher Mathe lernen, seien schneller am Ziel. Moment mal, an welchem Ziel? Was ist denn das Ziel für Kinder, Thomas?
Naja, also das ist sicher richtig, was er schreibt. Ich erlebe aber auch Kinder, die zu Hause in Watte gepackt werden, denen die Eltern alles abnehmen, die dadurch geschwächt werden, dass sie im Grunde genommen keine Selbstwirksamkeit erleben. Das ist das andere Extrem. Und natürlich diese Verfrühung, dieses chinesisch Kindergarten und Frühförderung um jeden Preis und Kindern die Kindheit wegnehmen, das ist ganz gefährlich. Und ich habe selber 3 Kinder erlebt und erlebe meine Enkel. Was die Kinder brauchen, sind sinnliche Erfahrungen. Robin hat das gesagt, Bewegung, die reale Welt, die Bewegung, die Erfahrung von Natur, von Tieren, Pflanzen, Umwelteinflüssen. Sie brauchen im Grunde genommen, sie brauchen andere Kinder, andere Menschen. Und deswegen sind also beide, also zu viel Druck aufbauen und auf der anderen Seite eben überhaupt keine Schwierigkeiten mehr an die Kinder ranlassen, sondern das alles von ihnen wegnehmen wollen. Und sie, ja, das ist beides nicht günstig. Die Generation unter uns, da sehe ich immer so, alles muss optimal laufen. Das geht gar nicht. Ja? Jesper Juhl, den ich ja auch sehr schätze, hat mal gesagt, also gute Eltern machen täglich mindestens 9 Fehler.
Okay, kognitiv vollballern hast du gesagt. Jetzt würde ich gerne nochmal Robin fragen. Auf der anderen Seite steht ja die Iglo-Lese-Studie, die sagt, ein Viertel der Viertklässler und Viertklässlerinnen erreichen nicht den Mindeststandard. Das heißt, sie können nicht lesen, um zu lernen. Sie verstehen gar nicht, was sie lesen. Das wird auch vom IQB-Bildungstrend so bestätigt. Also die Leistungen sind ja enorm abgefallen. Wie passt das zusammen? Was muss man denn jetzt zuerst machen? Also muss man sich um die Beziehung kümmern, um die Resilienzstärkung oder muss man sich um die Leistung kümmern?
Ich glaube, wir müssen aufhören, diese 2 Dinge gegeneinander zu denken. Wir müssen lernen, wie können wir diese 2 Dinge zusammenbringen. Also ich finde diese Entwicklungen auch sehr besorgniserregend und auch sehr ernst zu nehmen, weil die Lernfähigkeit von Kindern, sie wollen die Welt entdecken, ist ja eigentlich gegeben. Die Welt erfassen, das heißt, eigentlich ist die Frage, wo hindern wir Kinder daran zu lernen? Beziehung und Lernen, und zwar eigentlich den Körper als Ganzes zu denken, das Gehirn ernst zu nehmen, dass das Gehirn aus Empfindungen entsteht, aus Gefühlen und aus dem Denken.
Ich würde da auch noch gerne was ergänzen, gerade Lesekompetenz und Beziehung. Man hat ja so Studien, aus denen hervorgeht, dass Haushalte, in denen eine bestimmte Anzahl von Büchern sind, dass deren Kinder eine bessere Lesekompetenz haben. Das ist eine rein quantitative Sache. Die Frage ist, was passiert denn mit diesen Büchern? Das kann ich aus meinen Erfahrungen als Großvater und auch früher als Vater und so, wie ich meine Kinder beobachte, auch nur bestätigen. Wenn du Kinder hast, die sobald sie das visuell wahrnehmen können, dann gucken sie sich Bilderbücher an, dann lassen sie sich gerne vorlesen. Ne? Sie setzen sich zu dir aufs Sofa, sie kuscheln sich ein. Diese Affinität zu literarisch, zu Texten, ja, und zum Lesen, die kommt nur dann, wenn die Erwachsenen selber darin einen Wert sehen.
Ich habe verstanden, Lernen muss in Beziehungen geschehen. Und ihr habt ja zum Glück gerade gesagt, man macht dabei ganz viele Fehler. Man kommt gar nicht drum rum. Meine Frage wäre, viele Lehrkräfte fühlen sich überfordert oder zumindest im Spannungsfeld zwischen, da sind die Curricula, da möchte ich Lernen in Beziehung ermöglichen. Was kann man tun gegen diese Überforderung in der Ausgabe Resilienz, auf die wir uns heute beziehen? Ist ja auch drin ein Artikel mit dem Namen Wir alle sind das Dorf. Wer könnte noch das Dorf sein, Robin?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich denke, wir müssen uns eben als Gesellschaft verstehen. Wir sind alle für das Lernen, für die Interaktion zuständig. Ich glaube, da ist also ein wichtiger Punkt, ist diese Isolation von Lehrern aufzuheben. Also wirklich Unterstützung, Formate, wo sich Lehrer begegnen, wo man auch Räume hat, wo man sich mit seiner Not zeigen kann. Also ich mache die Erfahrung gerade in Supervisionsgruppen, wenn dann eine gewisse Offenheit entsteht und diese Verletzlichkeit auch gezeigt wird, dann spürt man diese gemeinsame Menschlichkeit und wir werden auch weicher mit unseren eigenen Fehlern, mit unserem eigenen Druck und wir finden dann aber auch stimmigere Lösungen auf die herausfordernde Situation. Ich finde also diese Formate, wo man sich begegnet, die finde ich ganz zentral, wo Lehrer wirklich auch Zugehörigkeit in der Imperfektion, mit den Fehlern, mit den Herausforderungen finden und nicht immer mit diesem Anspruch, das noch besser machen zu müssen.
Ich will noch mal auf die Kinder schauen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was Kinder brauchen, um Resilienz zu entwickeln. Aber was bedeutet das konkret für den Unterricht? Thomas, hast du 2, 3 Beispiele? Was kann ich konkret als Lehrkraft im Unterricht tun, um die Resilienz zu befördern?
Für die Kinder ist wichtig, dass sie sich von der Lehrkraft gesehen fühlen, in ihren Nöten, in ihren Stärken, in ihren Schwächen. Ich bin als Talentsucher unterwegs und ich bin auch im Grunde genommen als jemand, der auch die Kinder ermutigt, ihre Gefühle zu zeigen und sich zu äußern. Wo hast du schwer und wie geht's dir gerade? Und dafür auch Formate zu finden, dass das auch im Unterricht zugelassen werden kann.
Ein Format ist ja in der Ausgabe auch beschrieben als Wochenglas. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist das Wochenglas?
Ich finde das eine schöne Idee, dass ich also im Grunde genommen also so ein Glas habe und schöne Momente da drin sammle und am Ende der Woche werden die vorgelesen. Und das funktioniert nur, ich habe das also einmal gesehen, wie das eine Lehrkraft macht, das funktioniert nur, wenn sie die Kinder auch ermutigt, dann mal was ein Erfolgserlebnis da zum Beispiel aufzuschreiben, ja.
Dann habe ich ein Beispiel gelesen, dass Kinder einfach aufschreiben, wie es ihnen gerade geht, anonymisiert und dass die Lehrkraft hinterher weiß, okay, so ist die Stimmung gerade in der Klasse, so geht's meiner Klasse.
Das finde ich ganz auch ein spannendes Beispiel, weil ich finde, so wie der Thomas gerade gesagt hat, dieses einerseits natürlich die Motivation, wenn mir was gelingt, das klar zu benennen, ist wichtig. Und diese Problembrille, die finde ich, die ist ja so zukunftsorientiert. Ich finde, es braucht diese Möglichkeiten, Gefühle im Hier und Jetzt zu benennen. Das ist eine Möglichkeit, das anonym zu machen, zu sagen, so ist die Stimmung. Ja. Ich glaube, es braucht auch den Mut, und ich sage wirklich Mut, manchmal genau in diesen schwierigen Momenten zu erfassen, was passiert denn jetzt gerade? Wie fühlt sich denn gerade an? Und was wir aus der Psychologie wissen, ist ja sehr faszinierend, wie dieses Benennen funktioniert. Also schon allein Worte zu finden, die dem entsprechen, was ich gerade empfinde, bewirkt psychisch schon eine Stabilisierung und ich bekomme wie eine Standortbestimmung und dann weiß ich leichter, was ist der nächste Schritt. Und ich finde in Bezug auf Resilienz, auf diese innere Beweglichkeit, diese innere Fähigkeit, mich mit dem umzugehen und so weiter, ist diese, ich sage, das ist auch eine Art Alphabetisierung, dass wir Gefühle benennen können, dass wir Herausforderungen benennen können, dass wir Gelingen benennen können.
Danke. Jetzt gibt es ja aktuell auch Kinder, die sind traumatisiert in der Klasse. Ich hatte zum Beispiel, als ich Lehrerin war, ein Kind in der Klasse, dessen Vater gestorben ist. Es war ein Todesfall, der unvorhersehbar war. Was kann ich als Lehrkraft akut tun?
Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, das wirklich ernst zu nehmen. Also ich empfehle allen Lehrkräften, sich wirklich zumindest ein bisschen mit Trauer zu beschäftigen, weil Trauer ist wirklich ein faszinierender Prozess. Und diesen Mut einfach, diesen Jungen da zu sehen, in diesem Moment zu, es ist jetzt wirklich herausfordernd und er funktioniert vielleicht nicht so wie üblich. Und da sozusagen einen Raum auch dafür zu geben, dass das auch sein darf. Und sozusagen diese Prozesse da auch zu ermöglichen. Wenn ein Kind sprechen will, ist es schön, aber man soll es nicht sozusagen herausfordern, erzähl mal oder so. Aber ihm einfach sozusagen, du bist willkommen, so wie du jetzt gerade bist. Ganz eine wichtige Botschaft.
Und jetzt gehen ja Kinder unterschiedlich damit um, mit Trauer. Du hast es gerade schon angedeutet. Welche Möglichkeiten zur Verarbeitung haben Sie? Was sind so Coping-Mechanismen?
Ja, das ist wirklich, da könnten wir jetzt mindestens einen Podcast, wenn nicht ein ganzes Buch dazu füllen. Also es gibt auch spannende Bücher dazu. Aber Kinder reagieren sehr häufig, je nach Alter, sehr häufig körperlich. Also gerade Grundschulkinder, dass dann eine Spannung im Körper sich irgendwie in Zappeligkeit, in Unruhe äußert, ganz häufig auch in einer geringen Frustrationstoleranz, also dass viel schneller zum Beispiel Wut kommt. Und dann sind solche Sätze wie, ich verstehe ja, dass du es schwer hast, aber das hier geht ja gar nicht, dass wir hier zornig sind dann wirklich kontraproduktiv. Ja, weil die Wut in dem Moment, dass diese Explosion zeigt eigentlich nur die innere Not und dass das Kind gerade sich nicht gut regulieren kann. Und dann ist ein freundlicher Blick, vielleicht auch eine warme Hand auf der Schulter. Ich weiß, das ist jetzt wieder ein Tabuthema manchmal mit Berührung, aber ich finde, Kinder müssen spüren, wir meinen es gut mit ihnen. Okay. Und wir Menschen sind haptische Menschen.
Ja, sagt Thomas, jetzt hätte ich so ein Kind vor mir, was körperlich unruhig reagiert oder instabil ist, weil ich weiß, dass es gerade akut belastet ist. Wie könnte ich als Lehrkraft damit umgehen?
Ja, also ich bin natürlich jetzt kein Experte für diese Fragen, aber als Lehrkräfte ja auch nicht, ne? Und ich würde zum Beispiel das, was Robin gerade gesagt hat, aufgreifen, wenn ich dem Kind einfach die Möglichkeit gebe, sich auszudrücken oder zu sagen, was es braucht, ja, dann ist das aber schon mal völlig unangebracht, ja, weil da ist es dann, dass ich also sage, ja, ich merke ja, dass es dir schlecht geht, aber wir müssen jetzt ja auch wieder hier weitermachen oder so. Das ist furchtbar. Sondern ich glaube, es ist wichtig, einfach zu stabilisieren, also dem Kind Halt zu geben, ihm auch mal zu ermöglichen, komm, was brauchst du jetzt? Ja? Willst du vielleicht mal mit jemand an die frische Luft gehen und einen kleinen Spaziergang machen oder so? Dass einfach Druck aus dem Kessel rauskommt, das kann eine Möglichkeit sein. Und die kleine Spielsequenz einbaue oder eine kleine Entspannungsübung. Also auf keinen Fall den Druck im Kessel erhöhen oder in dem Kessel rumbohren.
Ja, gutes Bild mit dem Druck im Kessel. Aber jetzt kommen wir schon zum Ende mit unserem Podcast. Und deswegen gibt es jetzt hier nochmal die Zusammenfassung. Das Wichtigste der Ausgabe, Resilienz, alles was stärkt, in 5 Thesen zusammengefasst. Kinder und Jugendliche leiden zunehmend bezüglich Lerndefizite und das wirkt sich auf die Motivation aus. Robin, einen erläuternden Satz dazu.
Ja, Kinder leiden wirklich und ich glaube, wir müssen ihr Leiden ernst nehmen, sie hören, mit ihnen in Kontakt gehen, um individuell auch zu entdecken, wo brauchen sie Unterstützung.
Thomas, wir legen den Fokus auf das, was Kinder und Lehrkräften gut tut. Einen erläuternden Satz dazu?
Kindern tut es einfach gut, wenn ich sie anerkenne, wenn ich sie sehe und in ihrem So-Sein unterstütze. Und bei Lehrkräften finde ich im Moment das Wichtigste, dass sie auf ihre Grenzen achten und die ernst nehmen.
Robin, Wohlbefinden ist die Grundlage für Lernerfolge.
Wenn sich unser Gehirn entspannt, dann sind wir am lernbereitesten. Und deswegen müssen wir für Wohlfühlorte des Lernens sorgen.
Mhm. Thomas, wir tun das über Gefühle sprechen, durch Bewegung und durch Eingebundensein.
Ja, das Eingebundensein finde ich fast am wichtigsten. Also, dass die Kinder sich in der Gemeinschaft fühlen. Deswegen ist es auch so wichtig, denke ich, eine gute Klassenführung zu haben und dafür zu sorgen, dass die Kinder alle einen sicheren Platz in der Klasse haben. Und das alleine ist schon eine Mammutaufgabe.
Und Robin, die letzte These ist, Erwachsene sind Vorbild und zuständig für ihre Selbstfürsorge.
Ja, und ich denke, das ist natürlich einfach so. Und gleichzeitig ist unsere Selbstfürsorge sozusagen wie im Flugzeug. Wir müssen zuerst uns versorgen, bevor wir auf die Vorbildfunktion denken. Und wirklich gut für uns selber sorgen, damit wir in dieser Beweglichkeit bleiben und in der Anpassungsfähigkeit bleiben, das das Leben von uns fordert.
Den Tipp geben wir noch weiter. Ansonsten haben wir natürlich den Tipp, in die Ausgabe Resilienz, Ausgabe 23 aus dem Jahr 23 reinzuschauen. Wenn Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, schauen wollen, wie geht das im Unterricht, wie geht das in Schule, wie verliere ich mich nicht selbst und wie kann ich Kinder dabei unterstützen, sich nicht zu verlieren im aufregenden Alltag, dann finden Sie da ganz viel drin. Und ich danke meinen beiden Diskussionspartnern, Partnerinnen. Herzlichen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.